Jesus, wir danken dir, dass du der Grund bist, der Held in jedem Sturm unseres Lebens. Und danke, dass wir ein Fundament haben, auf dem wir stehen können und das stabil ist, egal wie arg es stürmt um uns rum. Amen. Mein Name ist Christian Rauschning, ich bin Pastor hier und die meisten von euch wissen das. Wir starten heute in eine neue Predigtserie, auf die ich richtig, richtig Lust habe. Das liegt daran, dass es ein Thema ist, das mich in meinem Leben immer wieder beschäftigt oder was auch immer wieder auch Dinge in mir auslöst, weil ich gemerkt habe, das passiert nicht nur bei mir, sondern es passiert auch bei euch und es passiert in ganz vielen Gesprächen, die ich führe, dass da Themen da sind, die auch euch irgendwie beschäftigen, habe ich gedacht, da predige ich mal drüber. Und ich freue mich, dass wir in 3 Predigten heute, nächste Woche wird Christian Steinbacher predigen und ich darf dann den Abschluss machen, dass wir durch diese Lebensphasen unseres Lebens gehen. Unser Leben ist ganz oft in Abschnitten unterteilt und es gibt da verschiedene Faktoren, die so Abschnitte sind. Es gibt so ganz soziale Faktoren, also so der Eintritt in den Kindergarten oder der Eintritt in die Schule oder Religionsmündigkeit. Ich darf mir selber wählen, an was ich glaube. Ausbildung, Studium, Beruf, Rente, vielleicht Ehe dazwischen. So, da gibt's soziale Faktoren, die dazu führen, dass so unser Leben in verschiedenen Phasen und auch wirklich mit krassen Wechseln irgendwie verbunden sind. Es gibt so biologische Phasen, wo wir durch ganz natürliches Wachstum schon irgendwie auch Phasen haben in unserem Leben, die wir kennen. Geburt ist klar, Baby, Kleinkind, Jugendlicher, Erwachsener, Kreis und Tod. Biologische Phasen, die uns prägen. Und das Spannende ist, diese Phasen sind meistens relativ klar voneinander abgegrenzt. Manchmal gibt's Übergänge, aber ganz oft sind die ganz klar abgegrenzt. Und diese Grenzen dazwischen, die sind uns bekannt als Krisen. Also ich werf mal so ein paar Begriffe in den Raum. Das ist die nächste Folie. Sowas wie Pubertät ist so eine Krise. Die Trotzphase ist so eine Krise. Empty Nest, deine Kinder sind ausgezogen und plötzlich hast du keinen Sinn mehr in deinem Leben, weil du dich die letzten 20 Jahre um Kinder gekümmert hast und nichts mehr da ist. Dann gibt's sowas wie eine Midlife Crisis. Es gibt sowas wie einen Rentenschock. Das ist so ein neuer, das ist ein Fachbegriff, ernsthaft. Wenn du plötzlich in Rente kommst und da so ein Schock über dein Leben kommt, was mache ich jetzt, nachdem ich nichts mehr machen kann? So, oder? So. Wo ist meine Erwerbstätigkeit geblieben und wo ziehe ich jetzt meine neue Identität raus? Ihr seht, es gibt ganz viele Krisen, die diese Lebensabschnitte aufteilen. Und meine Mutter hat bei uns in der Familie den Spruch geprägt, einer hat immer eine Krise. So, wir waren 3 Kinder, einer war immer entweder in der Pubertät, in der Trotzphase oder hat gerade Zähne bekommen oder hatte gerade Blähungen oder was, ihr wisst selber, wenn ihr Kinder habt, um was es da geht. Irgendeiner hat immer eine Krise. Und das ist auch was, was uns hier in der Gemeinde beschäftigt. Wir stecken alle in total unterschiedlichen Lebensphasen und ihr könnt nachher mal ein bisschen gucken, wo bin denn ich da drin? Und es ist aber total spannend auch zu sehen, so, wer geht mit welchen Krisen gerade in seinem Leben um? Was sind gerade die starken Momente der jeweiligen Phase, die man feiern kann, die man machen kann, wo man gestalten kann? Und was sind aber auch diese Phasen, wo man selber durch Themen durchgeht? Also es gibt da ganz viele Beispiele dafür, dass zum Beispiel junge Erwachsene in einer Phase sind, denen gehört die Welt. Die können noch alles verändern. Die glauben noch dran, wir sind jetzt die letzte Generation und wir werden jetzt alles daran halten, dass wir hier was verändern können. Hier ist Erweckung. Ich weiß noch, ich habe 97 laut gröhlend in Holy Spirit Nights History Maker gesungen. Wir sind die Generation, die Erweckung erleben werden. Einer hebt die Hand. Halleluja. Delirious. Damals, Tobi. Und das ist eine tolle Phase. So, dir gehört die Welt, du kannst was bewegen, du hast die Energie dazu, du hast noch den Glauben und diesen Veränderungsmut. Und dann gibt's irgendwann so Phasen, wo du vielleicht ein bisschen ernüchterter ans Leben rangehst. Und das Harte ist, dadurch, dass wir alle in unterschiedlichen Phasen sind, haben wir alle unterschiedliche Wahrnehmungen der gleichen Geschichte. Und ich glaube, es uns gegenseitig als Gemeinschaft auch einzugestehen, dass jemand gerade in einer anderen Phase ist als ich und deshalb Dinge anders bewertet als ich, ist auch total heilsam für uns als Gemeinschaft, wenn wir da ab und zu drüber nachdenken, wer steht denn gerade wo. Mein Job ist es nicht, der jungen Generation ständig den Mut zu klauen. das ist nicht mein Job. Ich muss die nicht die ganze Zeit denen Vernunft einprügeln, weil die brauchen für all diese vielen Entscheidungen, die sie gerade treffen müssen, Partnerwahl, Berufswahl, wer bin ich, welche Identität habe ich, was kann ich im Leben bewegen, wo ist mein Platz in der Welt? Die brauchen diesen Mut, die brauchen das, dass sie denken und glauben dürfen, ich kann die Welt verändern. Sonst würden die all diese Entscheidungen, die sie in der Phase treffen, gar nicht treffen können. Und mein Job ist nicht, als ernüchterter Erwachsener denen zu sagen, ach, jetzt werd du mal ein bisschen älter. Das wird eh nichts, was du alles glaubst. So, das ist nicht mein Job. Wenn ein Kind in der Trotzphase ist, darf ich das da durchbegleiten. Mein Job ist nicht, ein Baby sein zu lassen und zu sagen, du musst jetzt immer so abhängig von mir bleiben als Elternteil, wie du es damals mit einem Jahr warst, sondern meine Aufgabe ist, Kinder in der Selbstständigkeit zu entlassen, ihnen zu helfen, diese Schritte zu gehen. Wir gucken mal ein bisschen weiter. Diese Lebensphasen, die prägen unsere Persönlichkeit. Und wie wir durch diese Lebensphasen gegangen sind, sind oft Momente, wo wir merken, das tut mir entweder gut oder es hindert mich ein Leben lang. Es kann Dinge geben, es gibt zum Beispiel ganz viele Studien drüber, über die Generationen, die als Kinder Krieg erlebt haben, die nie Kind sein durften, die nie wirklich diese Unbelastetheit erleben durften, was das mit dieser Generation gemacht hat. Und diese Auswirkungen sehen wir noch 4 Generationen später. Das ist krass, wie das auch gesellschaftlich Dinge prägt, wenn so ganze Generationen ein Leidensthema mit sich mitschleppen. Und wir merken, diese Phasen sind oft sehr, sehr einzigartig, haben sehr einzigartige Herausforderungen, aber in diesen Phasen kann ich entweder mit Gott zusammen gut durchgehen oder ich kann auch wirklich lange Zeit ein Thema mit mir rumschleppen, das mich bis ins hohe Alter begleitet. Und deshalb ist auch so, wir werden heute nur über die Phase 0 bis 21 reden. Und jetzt tut es mir ein bisschen leid für euch, weil ungefähr, ich glaube, es sitzen 3 Leute hier im Raum, die in die Phase reingehören. Aber es ist wichtig, dass wir uns auch diese Phasen angucken. Wie war meine Kindheit? Wie war meine junge Erwachsenenphase? Wie war meine Phase auch als Baby? Was habe ich da erlebt? Was habe ich mitgenommen, um zu schauen, habe ich da noch Themen, wo Gott Heilung schenken muss? Wo Gott auch ran darf und was verändern darf? Wir können uns in so Krisen oft, versuchen wir uns an dem Bewährten festzuhalten. Und so ein Nebenthema in der Predigtreihe ist auch, dass wir Krisen so als nützliche Vorboten von Wandel entdecken dürfen. Dass wir entdecken dürfen, und das hat eine Verhaltenstherapeutin geschrieben, dass Krisen sind nützliche Vorboten des fälligen Wandels. Wir brauchen diese Krisenmomente in unserem Leben, um uns in die nächste Phase weiterzuentwickeln. Und auch so mit Krisen umzugehen, zu sagen, nicht, die Krise ist jetzt die Phase, wo Gott mir so fern ist und wo alles schlecht ist und wo alles schlimm ist, sondern dass es eine Phase ist, wo Gott dich durchträgt und wo mit dir eine Veränderung kommt. Diese Krisen willkommen zu heißen in unserem Leben ist, glaube ich, eine ganz große Kunst, auch was unser Lebensglück angeht. Diese Lebensphasen, wir reden jetzt viel auch aus einem ethischen oder psychologischen Aspekt über Dinge. Wir können es auch christlich nennen, es sind Jüngerschaftsprozesse, wo Gott uns prägt. Ich habe euch mal so ein altes Bild mitgebracht. Da hat jemand versucht, in Phasen auszudrücken, wie unser Leben verläuft. Ihr könnt mal schauen, ob ihr euch findet. Ich weiß nicht, ob ihr es lesen könnt. Also ich bin gerade in der Phase wohlgetan. So, ich weiß nicht, ob ihr euch irgendwo da entdeckt. Leider noch sehr männlich geprägt. Da wurde noch nicht gegendert auf dem Plakat. Und ihr könnt mal schauen, was ihr damit anfangen könnt. Ein zweites Nebenthema, bevor wir auf diese Lebensphasen kommen, ist, unsere Gesellschaft hilft uns nicht wirklich, bei unseren Lebensphasen gut mit umzugehen. Ich möchte euch 2 Beispiele bringen. Das eine ist, unsere Gesellschaft ist geprägt davon, dass Kinder immer mehr als junge Erwachsene gesehen werden. Dass Kinder ganz viel Verantwortung gegeben wird, dass Kinder sehr viel selber entscheiden dürfen, als volle erwachsene Personen mit einer eigenen Meinung gesehen werden. Und das hilft oft nicht, dass Kinder Kinder sein dürfen. Das hilft nicht, dass Kinder einen geschützten Rahmen haben, in dem sie aufwachsen dürfen, weil sie schon mit so viel bombardiert werden in unserer Welt, was eigentlich Erwachsenenwelt ist und wo sie noch gar keine Möglichkeiten haben, mit umzugehen. Eine andere Sache, was mir jetzt auch vor kurzem wieder aufgefallen ist, dass wir so einen Jugendheitswahn haben in unserer Gesellschaft. Also jeder versucht, möglichst jung auszusehen. Ich habe vor kurzem ein Bild gesehen von einem Pastor mit zerrissenen Jeans und Lederjacke und ich weiß, der ist 72. Wo ich dachte, steh doch zu deinem Alter. So, warum müssen wir alle möglichst jung und hübsch sein? So, also warum können wir nicht auch diese Lebensphasen, die wir haben, willkommen heißen und sagen, es ist auch okay. Es ist okay, Rentner zu sein. Es ist okay, in einem Alter zu sein, wo man weiße Haare hat und wo es gut ist. So. Ich glaube, da auch dieses Willkommen heißen von Lebensphasen, ich glaube, da müssen wir als Gesellschaft immer wieder mal lernen und immer mal gucken, was hilft uns da dabei. Ich möchte mit euch in den drei Predigten immer drei Sachen angucken. So, was ist diese Lebensphase? Was ist die Hauptaufgabe in dieser Lebensphase? Was können wir lernen da drin? Wo kann es vielleicht aber auch Mängel geben in unserem Leben, wenn wir diese Lebensphase nicht gut durchschreiten? Und wir wollen, weil es ja eine Predigt ist, immer auch anschauen, was ist Gottes Zuspruch in diese Lebensphase hinein? Wo redet er hinein? Was sagt er dir in der Situation in dein Leben? Und ich stelle euch die jetzt einmal kurz im Schnelldurchlauf vor. Und zwar, ich orientiere mich an Romano Guardini. Das ist ein katholischer Religionsphilosoph, ist in Deutschland geboren, auch wenn der Name italienisch klingt. Seine Eltern waren Italiener. Und der hat ganz lange nach dem Krieg in München gelehrt, nachdem er während dem Krieg verboten wurde von den Nazis, durfte er nach dem Krieg wieder an der LMU in München lehren. Und sein Buch, das er geschrieben hat über Lebensalter, das wurde 1953 veröffentlicht, war eigentlich ein Mitschrieb aus einer Vorlesung, aus einer Ethikvorlesung von ihm. Mittlerweile ist das in 17. Auflage raus, letztes Jahr. Das sagt, glaube ich, schon noch ein bisschen was darüber aus, dass der Mann was zu sagen hat, bis heute hinein. Schon länger gestorben, aber er hat so dieses, ja, eigentlich ein Hauptwerk über Lebensphasen geschrieben, was bis heute in alle Richtungen zitiert wird und wo bis heute noch Menschen an seinem Werk weiterarbeiten. Er hat jede Menge Schüler in der universitären Welt, die an seinen Themen weiterarbeiten und das ausarbeiten. Und also nochmal für alle, die sich weigern, in irgendwelche Schemata zu passen. Es ist klar, wenn wir über solche Sachen reden, dass wir dann immer schematisch sind. Okay? Und wenn ihr merkt, meine Kindheit war komplett anders und hatte komplett andere Themen als die, ist okay. So, darf so sein. Ist so ganz normal. Wir reden über Schemata, wir reden über Grundlinien, und da können wir gucken, was finden wir und was finden wir nicht. Wir fangen ganz vorne an und gehen mal diese Lebensalter kurz zusammen durch. Ich erzähle euch immer, was auch die Krise dazu ist. Aber wie gesagt, wir gucken uns heute die ersten drei Punkte davon genauer an. Der mündige und ernüchterte Mensch, das kommt beim Christian nächste Woche und ich darf dann über den weisen und den senilen Mensch reden in zwei Wochen. Die erste Krise, die wir durchlaufen, ist unsere Schwangerschaft. Und ich habe das immer für ein bisschen Hokuspokus gehalten und so ein Frauending, wenn wir über Krisen bei der Geburt und vor der Geburt reden. Aber durch unsere Arbeit mit Pflegekindern habe ich einfach gemerkt, wie krass diese Phase prägend ist für Kinder. Wir hatten ein Kind, das wirklich schon die Mutter nur vor der Geburt gekannt hat. Die Mutter hat es zweimal gesehen im Krankenhaus und dann nicht mehr. Das Kind war bei uns. Und beim ersten Besuchskontakt hat sich das Kind eine Stunde lang totgestellt. Sämtliche Energie aus dem Körper fallen lassen, als sie bei der Mutter auf dem Arm war und hat den Kopf weggedreht und hat eigentlich die Mutter ignoriert und versucht, sie schlafen zu stellen. Und dieses Kind hatte keine Erfahrungen nach der Geburt mit der Mutter, sondern die ganze Erfahrung war die sie im Bauch gemacht haben. Und wir haben eine zweite Geschichte erlebt. Wir hatten ein Kind, das immer beim Anziehen von so Bodies geschrien hat, das richtig Panik bekommen hat und wir gedacht haben, was ist denn los und was hast du denn? Bis uns eine Hebamme mal draufgebracht hat, gesagt, probiert mal es mit Bodies, die man anzieht und hier über den Bauch zusammenknöpft und nicht über den Kopf zieht. Und wir gedacht, ja, okay. Und plötzlich hat unser Kind nicht mehr geschrien. Und die Hebamme sagt, jedes Mal, wenn ihr diesen engen Pulli über den Kopf zieht, macht dieses Kind diese Geburt mit. Macht diesen Effekt mit. Und ich habe immer gedacht, ja, lass mal reden, aber genau, so ein kleines Baby, das wird es schon ganz bewusst wahrgenommen haben. Aber trotzdem ist Geburt schon auch, ja, eine erste Krise und die Schwangerschaft, auch im Vorfeld der Geburt, ist durchaus was, was uns prägt und was wir da erleben, ob es uns da gut ging, ob wir da behütet waren oder nicht, sind durchaus Dinge, die wir mitnehmen in unserem Leben. Es gibt auch so Geschichten über Kinder, wo die Geburt dramatisch war, wo schlechte Sauerstoffsättigung da war, die bis heute da irgendein Thema mit sich mitschleppen und merken, was ist ich kann nicht schwimmen, ich kriege Atemnot, wenn ich Wasser sehe. Es ist krass, was doch unser Unterbewusstsein von dieser Phase mitnimmt. Dann kommt die Kindheit und die Krise in der Kindheit ist die Reife. Ich werde euch das nacherzählen. Das Lieblingswort unserer Kinder in der Phase war Leine. Ich will das alleine machen. Ich kann das schon. Und dieses Selbstständigwerden. Der junge Mensch, das sind so Jugendliche bis 19, 21. Und die Krise, die dann kommt, ist eine Krise von Erfahrungen. Dass sie die Erfahrung machen, die Welt gehört mir halt doch nicht. Oder ich komme an meine eigenen Grenzen. Ich stoße mit meiner Identität an Grenzen. Das, was ich von mir dachte, was ich alles kann, ich schaff's halt doch nicht. Und der mündige Mensch, das ist jemand, der dann nachher diese Grenzerfahrungen macht von, ja, vielleicht ist der Traum, Feuerwehrmann zu werden oder Astronaut, vielleicht wird's dann doch eher Buchhalter oder Pastor oder diese Ernüchterung dann doch wieder zu merken, ich kann eine gewisse Sache, aber ich kann nicht alles. Ich kriege nicht alles gebacken. Das sind diese Grenzerfahrungen, die kommen. Der Ernüchterte zum weisen Mensch ist eine Krise von Loslösung. Von ich verliere Kraft, ich verliere Möglichkeiten und ich muss Dinge loslassen. Ich muss meine Kinder loslassen, ich muss meine Karriere vielleicht loslassen, ich muss vielleicht loslassen, dass ich mich über Dinge beweisen kann, die ich aus eigener Kraft schaffe. Und diese Loslösung ist dieser Übergang zum weisen Menschen, die Krise, die da passiert. Und die vorletzte Krise zum senilen Menschen ist diese Greisheit, dieses, meine Kraft lässt jetzt endgültig nach. Vielleicht sogar, dass die ersten Sachen von Demenz, von man hört nicht mehr so gut. Da ist ein Übergang von, ich kann mich noch ganz gut um mich selber kümmern, bis zu, ich werde wieder abhängig von anderen Menschen. Ich brauche Hilfe, ich brauche, dass mich jemand stützt. Und dann ist dieser senile Mensch da. Und am Ende geht's Richtung Tod. Das war jetzt bloß ganz, ganz kurz, dass ihr ein bisschen Gefühl da habt, wo bewegen wir uns die nächsten 3 Wochen. Ich möchte euch in diese erste Phase der Schwangerschaft und Krise der Geburt mit reinnehmen. Und wir gucken uns heute diese Aufwachsenphase von 0 bis 21 zusammen an. Was ist der Lernschritt als Baby? Was kann ich lernen? Dieser Lernschritt ist, mir geht's hier gut. Ich bin gut aufgehoben. Ich bin geliebt. Ich bin angenommen. Meine Bedürfnisse werden gesehen. In vertrauensvolle Bindungen kann ich eingehen. Wir merken, dass es unser Job als Pflegeeltern gerade ganz akut an ganz vielen Stellen diese vertrauensvollen Bindungen herzustellen. Dass ein Kind merkt, hier werden meine Bedürfnisse gesehen. Wir haben oft Kinder in der Bereitschaftspflege, die ersten Wochen kein Laut von sich geben. Die haben die Windel voll, die haben Hunger, aber die melden sich nicht, weil sie Angst haben aufzufallen. Und wir feiern das immer total, wenn die Kinder zum ersten Mal wieder schreien, wenn sie zum ersten Mal ihre Bedürfnisse zeigen, weil wir merken, jetzt ist das Verhältnis da, dass das Kind vertraut, ich darf mein Bedürfnis zeigen, ich darf zeigen, dass ich da bin, ich darf zeigen, dass ich was will und da ist auch jemand, der dem entspricht und der dem entgegenkommt. Wie kann uns das später beeinflussen? Das ist, glaube ich, unser tiefstes Verständnis von Gott fängt hier an in dieser Phase. Unser tiefstes Verständnis, darüber nachzudenken, ist Gott gut zu mir oder nicht, fängt hier in dieser Babyphase an. Kann ich Gott vertrauen? Meint er es gut mit mir? Sieht er meine Bedürfnisse? Und ich finde diese Jahreslosung so stark und wir haben gestern das auch nochmal gesungen mit Yada zusammen. Du bist ein Gott, der mich sieht. Dieses El-Roi, dieses Ich werd gesehen. Da ist jemand, der sieht meine Bedürfnisse, der hat ein Auge dafür, wie es mir geht, der sieht mich ganz persönlich. Gestern Julie von Yada hat nochmal diese Geschichte von der Hagar erzählt, die in dieser Jahreslosung ja verbaut ist. So diese Verstoßene in die Wüste geflüchtete Magd, die schwanger in die Wüste geflüchtet ist und Gott sieht sie. Hey, Gott sieht auch dich. und hat mich auch schon in dieser Phase meines Lebens gesehen. Und ich kann Gott vertrauen, dass er es gut mit mir meint. Und dass er derjenige ist, der, auch wenn ich vielleicht aus dieser Phase Mangel mit mir habe und ich da keine gesunden Bindungen entwickeln konnte in der Phase, wo ich nicht vertrauen konnte als Baby, dass es mir gut geht und dass da Leute sind, die meine Bedürfnisse sind, da gibt's Gott, der meine Bedürfnisse bis heute sieht und der mich auch durch diese Phase durchgetragen hat. Was ist der Lernschritt als kleines Kind? Der Lernschritt ist, ich habe das gerade schon gesagt, dieses Wort alleine, selbstständig werden, loslassen, trotzdem dem Kind noch einen geschützten Raum bieten, aber trotzdem ein Kind auch mal, wenn das gerade erst stehen kann, auch mal ja ihm zutrauen, dass er diesen ersten Schritt gehen kann, indem ich mal die Hand loslasse und es alleine laufen lasse. Das sind so Bilder dafür, für dieses Selbstbewusstsein und Selbstständigkeit entwickeln. Und wir haben manchmal so ein Ding, dass Babys gerne als süße kleine Babys gehalten werden und süß bleiben müssen und klein bleiben müssen. Aber Babys haben diesen Drang nach Selbstständigkeit. Die haben diesen Drang nach, ich will das alleine schaffen. Ich renne genau in die Richtung, wo meine Eltern es nicht wollen, dass ich hingehe. Ich gucke, dass ich die Welt erober. Ich gucke, dass ich einen Freiraum krieg. Und Kinder brauchen da Erwachsene, brauchen diesen Schutzraum, den wir ihnen geben können. Sie brauchen Bezugspersonen, die ihnen auch was zutrauen, die sie feiern, die auch ihnen sagen, hey, du kannst das und du schaffst das. Wir merken als Ehepaar immer wieder, dass da eine gute Balance zwischen uns beiden da ist. Während Tabea eher so der behütende Part ist, bin ich der Part, der die Kinder auch nimmt und 2 Meter hochwirft und sie meistens auch wieder fängt, gell? War ein Witz. Und der Kinder was zutraut, ihnen sagt, komm, wir schaffen es zu zweit auf diesen Felsen zu klettern und wir kriegen das hin und wir machen das. Und es ist gut, wenn beides da ist. Dieses Bewahrende, Behütende, dieses, hey, wir passen auf dich auf, wir bieten dir Schutzräume. Auf der anderen Seite auch dieses, hey, ich trau dir was zu, du schaffst es, du kannst es und wir können schon das Klettergerüst zu zweit hochklettern. Dieser Schutzraum ist ein großes Thema. Dieser Schutzraum ist deshalb ein großes Thema, weil Kinder in der Phase sowohl seelisch als auch körperliche Schutzräume brauchen. Weil sie es brauchen, dass es einen Puffer gibt zwischen der Welt und ihrer Lebensrealität. Ich habe vor kurzem gelesen, dass es eine Studie gibt, wann Kinder heutzutage zum ersten Mal mit Pornos in Berührung kommen. Ihr könnt mal raten, die Zahl war bei 50% der Kinder einstellig. Das heißt, die haben, bevor sie 10 Jahre alt waren, zum ersten Mal einen Porno gesehen. Da kommen Kinder in Berührung mit unserer Erwachsenenwelt durch Medien. Das ist richtig, richtig ungesund. Und es braucht diesen Puffer von uns als Erwachsene, dass wir ihnen Dinge erklären, dass wir sie in Dinge mit reinnehmen. Jetzt war diese Woche der Angriff der Hamas und im Fernsehen, in der Tagesschau liefen Bilder von vergewaltigten Frauen, von abgehackten Köpfen und sonst was. Und es braucht diesen Puffer, dass wir als Eltern unseren Kindern die Welt erklären. Dass wir auch dazwischen stehen und ihnen sagen, guck mal, da gibt's schon auch Böses. Und so gehen wir mit um. Das sind Themen, die uns beschäftigen. Es braucht es, dass wir auch da Übersetzungsarbeit leisten von Realität zur Kinderwelt. Und dass wir sie mit reinnehmen. Es braucht es, dass wir Eltern haben, die aufmerksam sind für uns. Die uns zujubeln, die uns anfeuern, die uns ermutigen, Schritte zu gehen. Ich merke immer wieder, dass wir da sehr, sehr unterschiedlich geprägt sind. Und dass wir die Prägung haben von, das wird eh nichts, das schaffst du nicht, du hast noch nie was hingekriegt. Und wenn du merkst, das sind deine Glaubenssätze, die du im Kopf hast, dann liegt es oft an dieser Phase. Dann liegt es oft in dieser Phase, dass du nicht dieses Selbstbewusstsein mitbekommen hast, du kannst was und du schaffst was. Wenn du blindlings in jedes Risiko rennst, dann hat dir vielleicht dieses Bewahrende gefehlt, wo Leute dich auch darauf aufmerksam gemacht haben, guck mal, mach mal ein bisschen langsamer, du stößt dich sonst hier an, hör auf, die Steigung darunter zu rennen. Komm, ich gebe dir nochmal eine Hand und helfe dir nochmal durch. Vielleicht hat dir das gefehlt in der Phase. Und in diesen Phasen ist es wichtig, dass wir gucken, was kann uns helfen, damit wir gesund durch diese Phasen gehen. Ich glaube, dass wir oft falsche Rollen für Kinder haben. dass wir Kinder oft zu erwachsenen Zwecken missbrauchen. Wenn Kinder zu deinem Ansprechpartner auf Augenhöhe werden, dann läuft da was schief. Wenn Kinder zu dir, ja, als Erwachsener, als eine gleichwertige Person behandelt werden, und damit meine ich nicht Wertschätzung und Zutrauen, sondern dass die mit dir über deine Probleme reden müssen, dann läuft da was schief, dann missbrauchst du dieses Kind und lässt sie nicht Kind sein, was sie einfach sein müssten. Eine zu große Nähe, das habe ich schon gesagt, zur Erwachsenenwelt, bei Medien, bei Sexualität, bei materieller Not auch. Wenn Kinder zu arg davon geprägt sind, das können wir uns nicht leisten, das schaffen wir nicht. Wir müssen da immer wieder mal gucken, dass wir Schutzräume bieten, wo Kinder auch unbelastet von solchen Themen aufwachsen können und dürfen. Und manchmal schaffen wir das nicht und manchmal gibt es Umstände, die dazu führen, dass Kinder sehr schnell erwachsen werden müssen. Ich habe euch das Beispiel schon gebracht von dieser Kriegsgeneration oder auch von Kindern, die jetzt geflüchtet sind in der Kindheitsphase, die einfach schon so viel Not und so viel Leid gesehen haben, dass sie gar nicht Kinder sein konnten. Aber ich glaube, dass Gott auch in dieser Phase Heilung schenken kann. Was ist Gottes Zuspruch in dieser Phase? Du kannst etwas und ich traue dir was zu. Habe ich dir nicht geboten, sei getrost und unverzagt. Lass dir nicht grauen und entsetz dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tust. Josua 1,9, mein Konfirmationsspruch. Dieser Zuspruch Gottes, der ist so wichtig, dass wir von ihm hören, ich traue dir was zu, du kannst was. Du kannst getrost sein, weil ich bin bei dir, ich schütze dich auch. Und dieser Zuspruch, der darf uns auch jetzt, heute immer wieder neu prägen, wenn ich merke, ich reagiere eher ängstlich oder ich reagiere zu aggressiv, zu arg mit Angriff. Ich kann immer noch gucken, Herr, was kannst du da wieder neu heilen in mir? Was kannst du da wieder gesund machen in mir? Für Kinder kommt dann diese Krise der Reifung. Wir nennen sie Pubertät. Wir fangen plötzlich an, dass Kinder anfangen, Gut und Böse besser unterscheiden zu können. Dass sie unterscheiden, was läuft schlecht, was läuft gut. Und das ist jetzt nicht bloß das, was sie von der Erwachsenenwelt antrainiert bekommen haben, zu sagen, das Verhalten ist schlecht, das ist gut, sondern Kinder fangen an, einen eigenen Kompass aufzubauen dafür, was sie gut und schlecht finden. Und lösen sich damit auch von der Erwachsenenwelt ein bisschen ab. Plötzlich hat mein Kind andere Werte, als ich es ihm die ganze Zeit als Familie antrainiert habe. Plötzlich fangen sie an, über Gott anders zu denken, als ich es denke und ich ihnen jetzt 12 Jahre in der Kinderstunde eingetrichtert habe. Es kommt Persönlichkeit, es kommt ein Selbstgefühl, dass ich mich selber als Person fühle und als eigenständige Person fühle und auch mich abgrenzen will zu anderen. Ich vertraue nicht einfach jetzt nur noch auf irgendwelche Autoritäten. Früher war Papa und Mama meine größten Helden. Plötzlich reagiere ich erstmal mit Misstrauen so und guck mal und setz mich auch von deren Lebensstil erstmal ab. Es kommt eine gewisse Rebellion in mein Leben und diese Rebellion ist auch wichtig und gut und das hilft dabei in diesen Ablöseprozessen und es hilft, meine eigenen Werte zu entwickeln, mit einem gewissen Misstrauen an die Generation vor mir zu gehen, an zu gucken, was haben die gemacht. Aber damit werde ich auch anfällig für Verführung. Damit werde ich auch anfällig dafür, dass Themen in mein Leben kommen, ja, die vielleicht nicht gut sind, die auch nicht göttlich sind. Und diese Phase auf der einen Seite loszulassen, auf der anderen Seite auch zu erleben, dass meine Kinder Wege gehen, die ich nicht gut finde, die ist richtig hart. Und es gibt hier ein paar Leute, die sind da schon ein paar Schritte weiter als wir. Aber ich glaube, das ist eine Phase, die uns als Eltern auch ganz viel abverlangt. Auf der einen Seite weiterzulassen, auf der anderen Seite immer noch Liebe und Annahme zu geben und den Jugendlichen was zuzutrauen und zu sagen, hey, wir sind bei dir und du kannst das und du schaffst das und du entwickelst dich zu einem tollen, selbstständigen Menschen. Was ist der Lernschritt in der Krise? Der Lernschritt ist, nicht in dieser Rebellion zu verharren. Nicht in einer Rebellionshaltung gegen alles und jeden zu bleiben. Es gibt Leute, die verhalten sich auch mit 60 oder 70 noch wie rebellierende Teenager. Und das ist eine Gefahr. Da darf ich nicht drin bleiben. Ich muss irgendwann an diesen Punkt kommen, wo ich gemerkt habe, ja, dafür stehe ich und dafür stehe ich auch nicht. Ich muss jemand werden, der sein eigenes Selbstbild entwickelt und sagt, ich bin diese Person und so handle ich und so will ich entscheiden und so an die Werte will ich glauben. Und da hilft es nicht, dass wir ja, uns immer in Rebellion befinden und immer in Misstrauen gegen sämtliche Leute befinden. Ein ganz großes Thema, wo wir das gemerkt haben, war Corona. So dieses, meint der Staat gut mit mir oder nicht, war ein Riesenthema. Die da oben gegen mich da unten. Da ist ein ganz großes Thema auch aufgekommen, wo das auch nochmal gezeigt hat, so hey, habe ich ein Grundvertrauen, dass es Leute gut meinen mit mir oder habe ich es nicht? Und ist das begründet? Gibt ja bestimmt auch Gründe dafür, dass es nicht so ist. Aber da ist nochmal so ein Ding hochgekommen in uns, wo wir gemerkt haben, was ist das Thema? Wo kann Gott da auch heilen? Wo kann Gott da Dinge auch anpacken? Ich werde eine eigenständige Person, eine eigenständige Persönlichkeit in der Freiheit und in der Verantwortung zu anderen. Und das ist übrigens auch ein Lernschritt aus dieser Phase. Am Anfang denken ja Kinder, sie sind ganz alleine in die Welt gestellt und alles muss sich nach ihnen drehen. Sie sind die Sonne des Universums, alles andere dreht sich um mich. Und dieser Lernschritt zu sagen, ich bin jemand, aber hey, da gibt's noch einen anderen neben mir. Und zur ethischen Entscheidung gehört immer auch zu überlegen, was ich mache, was macht das mit dem neben mir? Was macht das mit den Leuten um mich rum? Wenn ich meine Freiheit lebe und sage, meine Freiheit ist, dass ich wild durch die Straße laufe und andere Leute verprügel, dann ist das keine echte Freiheit. Sondern ich habe nicht gelernt, diese Verantwortung gegenüber anderen Menschen auch wahrzunehmen und damit umzugehen. Und das ist ein Schritt, den wir lernen können in dieser Phase. Und durch diese Krise der Identität und meinen Platz in der Welt zu finden, wo wir Schritte gehen können. Ich möchte in die letzte Phase für heute mit reinnehmen, der junge Mensch. Also wir haben die Pubertät erfolgreich durchschritten und jetzt gibt's Herausforderungen in unserem Leben. Ich habe vorher schon drüber geredet, ein junger Mensch, dem gehört die Welt. So, der hat auch diesen Glauben, ich kann alles, ich werde mal alles besser machen als alle anderen Generationen vor mir. Alle anderen haben es nicht geblickt, aber wir blicken es doch. Wir haben es drauf, wir können es. Und würden die mal alles so machen wie wir, dann wäre das doch alles anders. Also ich habe mehrere Leute in der Generation hier in der Gemeinde, die mir immer wieder erklären, wie Erweckung geht so und wie man es hinkriegen würde, dieses Gemeindehaus wieder komplett voll zu kriegen. Man müsste nur das und das machen. Und ich denke mir, ja, sehr gut, dass du daran glaubst. Halleluja, bring dich ein, sei ein Teil unserer Gemeinde und bring diesen Glaubensmut hier mit. Und lass dir noch von ein paar Menschen um dich herum helfen, da nächste Schritte zu gehen. Was ist wichtig in dieser Phase? In dieser Phase ist es wichtig, dass wir lernen, Geduld zu haben. Wir sind ganz schnell mit Schwarz-Weiß-Bildern dran, als Jugendliche und junge Erwachsene. Und wenn du merkst, dass du immer noch ganz arg in Schwarz-Weiß denkst, dann bist du ein bisschen in dieser Phase hängen geblieben. Der Mensch, der sich weiterentwickelt, merkt, es gibt Graubereiche. Es ist nicht alles Schwarz-Weiß in unserem Leben. Es gibt da mindestens immer noch eine zweite, eine dritte Sichtweise auf Dinge. Aber diese junge Erwachsenenphase ist die, wo man wirklich auch noch Schwarz-Weiß denken darf. Und das auch, wir das den Leuten auch zugestehen müssen, es zu machen. Es ist eine große Überschätzung, ein großes, immer wieder auch Kurzschlüsse im Urteilen und Handeln, weil man einfach noch gar nicht die Erfahrung haben kann. Aber es ist okay. Es ist ein hoher Individualismus und auf der anderen Seite, das ist so ein bisschen eine Ambivalenz, auf der anderen Seite gibt es auch einen ganz hohen Gruppenzwang. Man orientiert sich ganz arg an den Leuten um sich rum, an seiner Peer Group, an den Leuten, was tragen die, was haben die an, was machen die, wie verhalten die sich. Und man sucht sich so seine Gruppe, zu wem gehöre ich jetzt, wer bin ich denn jetzt, welcher Musikstil definiert mich, welcher Kleidungsstil definiert mich, welche Gruppe von Menschen und Freunden will ich um mich rum haben, wer will mich prägen und wer soll mich prägen. Und das sind die Herausforderungen in dieser Phase. Und dieses in Gegensätze denken, gut und böse, Weltveränderer oder Weltzerstörer, ein hohes Gefühl für Ungerechtigkeit zu haben, ein Ablehnen von Kompromissen, alles ist möglich oder um es christlich zu sagen, the best is yet to come, das schreiben sich die Hillsong-Gemeinden oft auf ihr Banner, das Beste wird erst noch kommen. Und wie kann ich das ein bisschen beeinflussen, dass ich gut durch diese Phase komme? Ich kann es beeinflussen, indem ich immer wieder es lerne, mir in dieser Phase einen Idealismus zu behalten, aber trotzdem mir auch Menschen an der Seite zulass, die ein bisschen mehr Lebenserfahrung haben als ich. Vielleicht gibt's Mentoring, vielleicht gibt's Möglichkeiten, auch auf Leute zu hören, die noch ein bisschen was mir voraus haben, die einen Schritt weiter sind in ihrer Lebensphase. Und daraus auch zu lernen und zu sagen, hey, es ist nicht alles schwarz-weiß. Es gibt Grauzonen in unserem Leben und davon jede Menge. Und diese eigene Überschätzung, ja, immer wieder auch vor Gott hinzulegen und zu sagen, Herr, zeig du mir, was mein Auftrag ist. Dass ich nicht der Meinung bin, ich allein müsste die ganze Welt retten, sondern du hast einen direkten nächsten Schritt für mich mir vor die Füße gelegt. Den kann ich gehen jetzt. Und wenn ich darin treu bin, dann zeigst du mir den nächsten Schritt. Und dann kann ich nochmal einen Schritt gehen. Und ich merke immer wieder, dass Leute in der Phase oft auch eine breite Mischung zwischen ich gebe Gas im Leben und ich lasse alles hängen haben. So, ich kriege meinen Hintern überhaupt nicht mehr hoch, weil ich deprimiert bin von den Ergebnissen, die halt vielleicht nicht kommen oder nicht gegangen sind. Und da jemand an der Seite zu haben, der dich ermutigt, der dir Mut macht und sagt, komm, du schaffst das, geh den nächsten Schritt, behalte deinen Idealismus, behalte deinen Glauben. Und trotzdem auch hilft, wenn Selbstüberschätzung kommt und wenn Themen kommen, die ihm vielleicht nicht helfen, Erfolgserlebnisse zu machen, wo man als älterer Mensch daneben steht und sagt, ja, das muss ja scheitern mit dem Idealismus, den die junge Generation ans Werk geht. Ich glaube, da können wir immer wieder auch Helfer sein, Ermutiger sein, aufbauende Menschen sein. Da sind wir über 30 gefragt, an der Seite zu stehen und zu beraten. Denn du hast meine Nieren bereitet. Du hast mich gebildet im Mutterleibe. Ich danke dir dafür, dass du mich wunderbar gemacht hast. Wunderbar sind deine Werke. Das erkennt meine Seele, sagt der Psalm 139. Das ist so ein Zuspruch Gottes für diese Lebensphase. Oder nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und dich gemacht hat, Israel. Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Dieses, ich habe dich gesehen und ich habe dich gerufen und du hast einen Auftrag in diese Welt hinein. Du kannst Dinge verändern. Das ist Gottes Zuspruch in diese Phase hinein. Und wenn wir das vergessen in den nächsten Lebensphasen, dass Gott was vorhat mit mir und dass ich von dieser jungen Generation lernen kann als älterer Mensch, was es heißt, glaubensvoll an Themen ranzugehen. Ich glaube, da dürfen wir immer wieder auch uns ein Vorbild geben lassen. Da brauchen wir das als Gemeinde auch, dass wir junge Menschen in unserer Gemeinde haben, die das mitprägen, die diesen Glaubensmut noch besitzen, den wir als ernüchternde Menschen vielleicht manchmal vermissen. Lass uns da einfach auf einen Miteinander immer wieder schauen, zu gucken, wo kann ich lernen von Jüngeren, wo kann ich Helfer, Mentor, wo kann ich Begleiter sein für Menschen, die vielleicht gerade noch arg schwarz-weiß denken, die vielleicht gerade arg noch in einem sehr starken Idealismus und dann Enttäuschung verwoben sind, wenn es nicht so klappt. Wo kann ich da mit an die Hand gehen? Wo kann ich in eine Beziehung reingehen? Das ist, glaube ich, eine Aufgabe, die uns als Gemeinde immer wieder gut ansteht, wenn wir da miteinander unterwegs sind. Wir möchten jetzt gleich zusammen ins Abendmahl gehen. Und ich bitte, dass die Band schon nach vorne kommt, dass ihr Abendmahlhelfer schon an eure Stationen kommt. Und ich würde mir wünschen, dass wir diese Themen kurz nochmal zusammen anschauen. So, was ist dein Gottesbild? Was hast du mitgenommen aus dieser Kleinkind- und Babyphase? Glaubst du zutiefst, dass es da jemand gibt, der es gut mit dir meint, der deine Bedürfnisse sieht, der dein Leben sieht und der weiß, wie es dir geht, wo du nicht bloß leisten musst, sondern wo du einfach erstmal sein darfst? Dann hast du gelernt, in eine Selbstständigkeit zu kommen, dass dir jemand was zutraut, dass jemand auch deine Gaben sieht, dich gefördert hat, dich sieht in dem, wer du bist und wer du als Persönlichkeit bist und dir immer das sagst, das, was du machst und das, was du tust, das ist wertvoll. Darf Gott da neu reinsprechen in diese Phase deines Lebens? Und wenn es darum geht, dass du Dinge mit einem gewissen Glaubensmut angehst, bist du total ernüchtert und glaubst nicht mehr dran, dass Gott Dinge verändern darf in deinem Leben, in deiner Umwelt? Oder bist du noch jemand, der aus dieser Phase mitgenommen hat, nee, Gott kann's. Er kann mir übernatürlich Kraft geben, Dinge anzupacken, Dinge zu verändern in meinem Leben. Er kann auch übernatürlich mich nutzen, dass ich benutzt werde für sein Reich, dass sein Reich durch mein Leben gebaut wird. Lass uns diese drei Fragen mitnehmen in das Abendmahl. Im Abendmahl feiern wir, dass Jesus für uns ans Kreuz gegangen ist, dass sein Blut für uns vergossen wurde. In dem Abendmahl feiern wir, dass er sich aufgeopfert hat, uns zu erlösen aus all dem, wo wir Mängel mit uns rumschleppen, aus all dem, wo unsere Lebenssituation vielleicht nicht so war, dass wir ein gesundes Wachstum erlebt haben durch diese Phasen und durch diese Krisen hinweg. Überall da, wo Eltern vielleicht nicht den Schutzraum geboten haben, den wir als Kinder gebraucht hätten. Überall da, wo niemand da war, der uns angefeuert hat und uns Mut gemacht hat, uns gezeigt hat, ich bin für dich da, ich sehe deine Bedürfnisse. Überall da kann Gott reinsprechen. Überall da kann Gott Heilung schenken. Kann er derjenige sein, der unsere Seele, die dann Mangel mit sich mitträgt, uns wieder neu erfüllt. Und lasst uns das Abendmahl in diesem Bewusstsein nehmen, dass wir das bei Gott empfangen können. Dass er einen Prozess anfangen kann, gemeinsam vielleicht mit Geschwistern, mit denen du redest, mit Leuten, mit denen du über diese Themen anfängst, ja, die zu bewegen vor Gott, aber auch mit anderen Menschen. Kann das was sein, wo Heilung anfängt in meinem Leben und in deinem Leben? Lass uns zusammen aufstehen. Ich möchte beten, dann wir machen das dann wieder so, dass ihr von euch auf der rechten Seite, dass ihr da ein Stückchen Brot bekommt, auf der linken Seite ein Gläschen mit Traubensaft. Ihr nehmt das mit an eure Plätze. Ich werde dann mit uns zusammen die Einsetzungsworte lesen und mit uns beten und dann nehmen wir es zusammen an den Plätzen ein und nachher kommen dann die Ordner und sammeln wieder ein. Und dann gehen wir noch in die Lobpreiszeit zusammen. Aber ich möchte jetzt mit uns beten. Herr Jesus, du siehst unsere Herzen, du siehst unser Leben und du siehst, wie wir bis an den Punkt unseres Lebens gekommen sind. Und Herr, wir legen dir unsere Kindheit, unsere Jugend hin und wir bringen dir das und wir beten, dass du es bist, der uns zeigt, wenn wir aus diesen Phasen noch Mangel in unserem Leben haben. Der zu uns spricht und der uns diesen Mangel durch deinen Zuspruch, durch dein Wort immer wieder auch stillt. Herr, du siehst diese Punkte, ja, wo wir uns vielleicht schwer tun zu glauben, dass du ein guter Gott bist, weil wir es anders erlebt haben in unserem Leben. Wo wir uns nichts zutrauen, weil wir es anders erlebt haben. Und Herr, wir sagen dir ganz neu, wir wollen nicht unseren Lebenserfahrungen glauben, sondern wir wollen dir und deinem Zuspruch glauben. Wir wollen dir und deinem Wort glauben und das soll Kraft entwickeln bis in unsere Seelen hinein, bis in unseren Mangel hinein. Komm, Heiliger Geist, tu du dein Werk. Zeig uns Dinge auf, die wir vielleicht verdrängt haben. Zeig uns Dinge auf, die wir auf die Seite geschoben haben, weil es vielleicht schmerzt. Und sei du derjenige, der uns hilft, da Heilung zu erleben. Gott, wir danken dir für deine Vaterliebe. Wir danken dir, dass du der perfekte Vater bist. Dass du perfekt bist in dem, wie du uns liebst. Dass du perfekt bist in dem, wie du uns anfeuerst. Perfekt auch bist, dass du uns einen Schutzraum bietest. Dein Wort sagt, du bist wie so eine Henne, unter dessen Flügel wir uns bergen können. Du bist eine feste Burg und das wollen wir erleben, da wo wir Unsicherheit erleben in unserem Leben, dass wir uns bei dir sicher halten können, dass bei dir Sicherheit ist für uns und dass du uns einen Schutzraum bietest, wo wir uns entwickeln können, wo wir wachsen können und wo wir mit dir gehen können.